die Zeit von Corona in Peru. Genau. Jetzt darf ich wieder da sein und heute möchte ich euch über das Projekt von den Mamitas, von den Teenager-Müttern in Peru berichten. Ja, einfach nochmal zur Erinnerung, das Kinderwerk besteht ja seit über 50 Jahren. Also vor über 50 Jahren hat es in Peru begonnen und hat sich später dann auch nach Paraguay und Burundi ausgeweitet. Das Ziel vom Kinderwerk ist es, grundsätzlich der Schwerpunkt liegt darin, armen Kindern aus der Armut zu helfen, indem wir ihnen über eine gute Bildung als Chancen fürs Leben geben. Also ist Bildung, Schulen, ist eigentlich ein Schwerpunkt von jeder unserer Arbeit. Aber über Schulen habe ich euch schon erzählt und deshalb habe ich gedacht, diesmal nehme ich den Schwerpunkt der Teenager-Mütter, ein Programm, das mich persönlich sehr fasziniert, die Arbeit, die dort gemacht wird. Ja, noch einmal ein bisschen zum Einordnen, wo dann genau so Peru liegt. Das ist in Südamerika und wir begeben uns nach Lima. Lima liegt an der Küste, nicht im Hochland. Und Lima ist ja, hat 9 Millionen Einwohner, ist also riesig und hat damit sehr wohl seine schönen Stadtteile. Aber es gibt eben auch das. Also rund um Lima befinden sich die sogenannten Pueblos Jóvenes, die Armutsgebiete. Und das ist wirklich kilometerweise, sieht man solche Hütten. Wirklich ganz, ganz viele. Da leben also, ich weiß nicht, hunderttausende Menschen in dieser Art und Weise. Genau, hier sieht man ein Haus. Das ist ein für mich typisches Haus. Was auch typisch ist, ist hier, man sieht, dass er in einer Wüste liegt, weil wo man da nichts begießt, wächst nichts und darum ist es auch so trocken. Und das Wasser ist natürlich hier ein riesiges Problem. Die haben ja da keine Wasserleitungen und da kommt so ein Tankwagen zweimal pro Woche hoch und füllt dann diese Tonnen. Und wenn man an einer größeren Straße, also ist ja auch übertrieben, aber so lebt, dann hat man Glück. Aber wenn man ein bisschen höher oben wohnt, dann trägt man das dann eimerweise hoch und füllt dann die Tonnen vor dem Haus, wie die zum Beispiel. Aber was das natürlich mit Hygiene und so dann zu tun hat, das kann man sich vorstellen, dass da halt dann auch viele Krankheiten sind und ja, das macht es wirklich schwierig. Strom haben sie meistens oft schon, das können sie irgendwie auf interessante Weise ziehen sie den von irgendwo her, aber Wasser ist eigentlich das größere Problem. Da sieht man so ein Haus von innen, also man sieht, es sind wirklich prekäre Zustände, ganz häufig. Ja, und wenn Leute in einer solchen Wohnung Gegend leben, dann haben sie halt auch viel mit Gewalt, Kriminalität, Armut, Ausbeutung gehört hier dazu. Oft denkt man, ja, die sind einfach arm und ja, die sind halt sonst glücklich, aber mit Armut hat dann halt auch viel etwas mit Kriminalität und man muss ja irgendwie zu Geld kommen. Und dass man das halt oft auch nicht unbedingt legale Weise zu tun versucht, ist eigentlich verständlich. Aber es gibt auch viele, die probieren es irgendwie einfach. Zum Beispiel dieser Mann, der stopft auf der Straße Löcher zu, tut Dreck hinein, dass es ein paar Löcher weniger gibt auf der Straße und stellt sich dann mit seiner Box hin und dass man ihm ein paar Münzen reingibt. Diese Frau macht etwas, was viele immer sagen, sie machen. Sie wäscht die Wäsche für andere Leute. Die wohnt jetzt wahrscheinlich irgendwo, wo der Tankwagen näher vorbeikommt, aber das ist echt eine große Leistung und sie verdient natürlich ganz wenig da, dabei. Diese Frau, die tut diese Chili-Schoten, also das sind die vollsten, die scharfen. Und sieht man, von Hand nimmt sie die aus, so ganze von diesen riesen Säcken. Und das bedeutet, die haben dann oft ganz kaputte Finger, weil das ist so scharf. Oder? Und verdienen tun sie auch. Als ich da war, habe ich mich erkundigt, wie viel, aber ich weiß es nicht mehr. Aber wirklich ganz wenig Geld bekommen sie dann, für dass sie so einen riesen Sack da bearbeiten. Diese Frau, die nähte, die bekommt so von der Fabrik vorgefertigte Teile von Pullovern und näht sie dann zusammen. Und ja, ich glaube, also sie hat ja länger, um das zusammenzumachen, und ich glaube, sie bekommt knapp einen Franken pro Pullover. Also kommt man auch auf keinen grünen Zweig. Ja, einfach ein bisschen, dass ihr seht, wie die Leute da versuchen, irgendwie über die Runden zu kommen. Und was das Resultat ist, ist, dass die Kinder halt oft allein zu Hause sind. Die Kinder sind wirklich hier wirklich benachteiligt, weil niemand hat Zeit für sie, niemand klärt sie auf, niemand beschützt sie. Und so muss es nicht erstaunen, dass viele, viele jugendliche Mädchen schwanger werden, noch wenn sie Kinder sind, also noch bevor sie volljährig sind. Und das Tragische ist eigentlich, dass die Eltern dann nicht unbedingt Verständnis haben, sondern sie im Gegenteil sogar noch ausschimpfen und ausstoßen. Und so trifft diese jungen Mädchen wirklich ein ganz, ganz schweres Schicksal. Wir haben in dieser Gegend ja auch eine Kinderspeisung. Wir geben in dieser Gegend 2500 Kindern jeden Tag ein Frühstück. Und über diese Arbeit, die wir jetzt schon viele Jahre machen, sind wir auf diese Mädchen gestoßen und gemerkt, was die für eine Not haben, und haben beschlossen, ihnen mit einem Programm zu helfen. Aber damit ihr so ein bisschen einen Einblick kriegt in drei Schicksale, habe ich gedacht, ich stelle euch mal drei von diesen Mädchen vor, die ich auch persönlich kennengelernt habe. Das hier ist die Giovanna. Und sie wurde auch schwanger, und als das ihre Eltern erfuhren, wurden sie so wütend. Der Vater hat sie angeschrien und gesagt, ich habe keine Lust, noch ein Maul mehr zu stopfen. Und die Mutter hat sie auch angeschrien, wie konntest du nur? Und die Stimmung in dieser Familie war so unerträglich, dass ihr Freund gesagt hat, weißt du was, ich baue uns eine Hütte ganz zu oberst. Also ich bin da hochgeklettert, das war wirklich ganz zu oberst auf so einem Hügel. Und da zog sie dann hin, aber die war noch minderjährig, oder? Ging nicht mehr zur Schule, weil die schämte sich ja inzwischen. Kannte keine Nachbarn, hatte keinen Familienrückhalt. Und dann mit allen Unsicherheiten, die eine Schwangerschaft, wo man ja keine Ahnung hat, was da passiert als minderjähriges Mädchen. Und so hat sie dann unsere Sozialarbeiterin angetroffen. Und die Giovanna, die hat mir gesagt, also das ist von Gott, dass damals diese Sozialarbeiterin mich da oben gefunden hat. Das ist die zweite, das ist Georgina. Sie wurde von einem Arbeitskollegen ihres Vaters zum Sex überredet. Und er hat zwar gesagt, ich sorge für dich, aber du musst dafür machen, was ich sage. Und dann hat er gesagt, du zur Schule, nein, du gehst nicht zur Schule, also es geht um unsere Schule, nein, das will ich nicht, wenn du gehen willst, dann bezahle ich nichts mehr. Und er hat sie immer wieder unter Druck gesetzt, dass sie genau das macht, was er will. Er hat sie praktisch erpresst und dass sie zu Hause sein musste. Und da hat sie auch, irgendwann hat sie es nicht mehr ausgehalten und ist abgehauen, war dann halt aber einfach allein und musste irgendwie gucken, wie sie über die Runden kommt mit ihrem Baby. Und das ist Fiorella. Fiorella kommt eigentlich aus dem Hochland. Und sie war 13, Und da, sie machte gerne Sport und ihre Eltern waren da so halb dafür, aber ihr großer Bruder, der war 10 Jahre älter, der war da voll dagegen. Und wenn sie trainieren wollte und nach Hause kam, war er so dagegen, dass er sie so schlug. Und er hat sie extrem geschlagen. Also ihr Sportlehrer wollte dann mal Anzeige erstatten, als er die Wunden sah von ihr. Und sie hat es nicht mehr ausgehalten und ist abgehauen. Sie sagte sich, ich kann da nicht mehr sein und ist, das geht auch etwa 10 Stunden mit dem Bus, ist sie nach Lima gegangen. Sie war 14 Jahre alt, als sie in einem Gepäckabteil von einem großen Reisebus nach Lima abhaute. Ja, in Lima kam sie natürlich dann auch in die armen Viertel, sie hatte ja kein Geld. Kam in schlechte Gesellschaft, hatte ein bisschen mit Alkohol, ein bisschen mit Drogen zu tun und wurde schwanger. Ihr Freund wollte nichts von dem Kind wissen, er sagte, treib ab. Ihre Freundinnen sagten auch, treib ab. Und so ging sie, um das Kind abzutreiben. Und bei der Voruntersuchung hat man aber einen Ultraschall gemacht, um zu sehen, wie weit das sie ist. Und da hat sie die Herztönchen ihres Babys gehört. Und in diesem Moment stand sie auf. Sie sagte, nein, das ist mein Kind, das ist ein Baby, das lebt und ich werde das auf keinen Fall abtreiben. Sie stand auf und ging weg und hat gesagt, dieses Kind, das will ich bekommen. Und so hat sie dann ihren Eliel, das ist Eliel, zur Welt gebracht. Von Fiorella werde ich euch noch mehr erzählen. Mit ihr habe ich vor kurzem ein sehr langes Gespräch geführt und sie hat mir ihre ganze Geschichte weitererzählt. Gut, das sind jetzt 3 Beispiele von rund 250 Mädchen, die wir begleiten. Und jede hat irgend so eine ähnliche Geschichte. Ich habe noch viele mehrere dazu, aber es ist einfach so ein bisschen ein Einblick für euch. Und Ihnen möchten wir helfen mit unserem Programm. Genau, und das sind so verschiedene Punkte, die wir mit Ihnen angehen. Und zwar als erstens bekommen Sie Hausbesuche. Es gibt eine Sozialarbeiterin, die diese jungen Frauen regelmäßig zu Hause besuchen. Und es ist extrem wichtig. Auch Fiorella hat mir in ihrem Gespräch gesagt, es war so wichtig für mich, dass jemand sich zu mir hinsetzt, sich interessiert, mir zuhört, aber danach etwas macht, sich wirklich kümmert. Sie war sehr, sehr dankbar für diese regelmäßigen Hausbesuche von jemandem, der einfach nur sie sah und ihr helfen wollte. Dann das Zweite ist die Gesundheit. Wir sorgen dafür, dass diese jungen Frauen gesundheitliche Checks machen, und zwar schon während der Schwangerschaft, aber auch wenn dann das Baby da ist. Dann wird von vielen von diesen Mädchen, die haben Blutarmut und die entsprechenden Mangelerscheinungen, da sorgen wir, dass sie ärztlich versorgt werden. Geben ihnen auch Ernährungsberatung, dass sie wissen, was sie essen sollen. Und wenn nichts zu essen da ist, helfen wir auch mit Lebensmittelpaketen aus. Dann werden sie geschult mit Themen wie Geburtsvorbereitung, Babypflege, Hygiene und so weiter. Auch Fiorella hat bei ihrem Gespräch mir erzählt, wie die gesundheitliche Hilfe ihr eine große Hilfe war. Und zwar ist ihr Baby, also er war, glaube ich, schon 3 Jahre alt, ist er an Dengue erkrankt. Und Dengue ist ja etwas Ähnliches wie Malaria, wird durch Mücken übertragen und kann für schwächere Personen tödlich sein. Und Eliel war wirklich, der musste in den Notfall gebracht werden. Er nahm in der kürzesten Zeit extrem ab und wurde sehr schwach und wurde dann, und da, das ist die Sozialarbeiterin Karen, und sie hat dann geholfen, dass sie in den Notfall kam. arme Leute werden ja oft nicht unbedingt gut behandelt, und wenn dann eine Institution mitkommt, dann hilft das, dass sie dann auch schnell angenommen oder behandelt werden. Genau, die Ärzte kämpften um das Leben von diesem Baby. Einer sagte dann der Fiorella schon, sie müssen mit allem rechnen. Aber Gott hat es geschenkt, dass der Junge überlebt hat, und inzwischen geht es ihm wieder gut. Und Fiorella hat mir dann erzählt, wie es für sie auch sehr wichtig war, dass nachher brauchte sie auch noch Medikamente für den Jungen, und dass sie hatte kein Geld. Und auch da haben wir von unserem Programm, die Karin hat dann geholfen und ihr da Vitamine oder irgend sowas noch gebracht. Ja, dann geht es auch um die Beschaffung von behördlichen Dokumenten. Auch in Lima ist es so, dass man für alles, wenn man an eine Institution wie an ein Spital will oder so, braucht man eine Urkunde, ein Dokument. Und wir ermutigen die jungen Frauen, das zu beschaffen. Und wenn sie es nicht schaffen, so auf diese Ämter zu gehen und so, dann begleiten wir sie. Einfach damit sie für sich und für ihre Kinder die nötigen Dokumente haben. Dann möchten wir ihnen auch helfen, damit sie Geld verdienen können. Weil die Situation, die finanzielle Situation von den jungen Frauen ist immer sehr schwierig. Und so Dessertkurse haben sich als sehr nützlich erwiesen, weil so können sie zu Hause etwas herstellen, in der Nachbarschaft verkaufen und so Geld verdienen. Da auch Fiorella hat diesen Kurs belegt, und sie hat mir ein paar Mal erwähnt, dass das für sie sehr gut war, weil sie so Geld verdienen kann. Dann die kostenlose Rechtsberatung. Wir haben einen Anwalt, der den jungen Frauen hilft, gerade wenn es zum Beispiel um die Anerkennung der Vaterschaft geht. Auch Fiorella hat Hilfe benötigt, weil der Vater ihres Kindes war gewalttätig. Als sie noch schwanger war, hat er sie mal so in den Bauch geschlagen, dass sie das Kind fast verloren hätte. Und 3 Monate nach der Geburt hat er sie wieder so geschlagen, dass sie beschlossen hat, sich von ihm zu trennen. Und ja, dazu hat sie dann auch die Beratung von unserem Anwalt in Anspruch genommen. Und dann noch das Letzte, aber ist eigentlich etwas vom Wichtigsten, nämlich der Schulabschluss. Wir können uns ja vorstellen, dass diese jungen Frauen, die sind noch Schüler, das sind noch Mädchen, die gehen eigentlich in die Schule. Und spätestens, wenn man dann den kleinen Bauch sieht oder wenn sie dann das Baby da ist, können sie nicht mehr zur Schule gehen. Das heißt, sie brechen die Schule früher oder später ab. Jetzt habe ich letzte Woche mit meiner Kollegin, jetzt haben sie sogar eine, die nur bis in die 2. Primarklasse gekommen ist. Aber normalerweise sind sie so 1., 2. Sek, wo sie dann abbrechen. So. Aber in Lima kann man auch nichts machen ohne Schulabschluss. Jede Stelle sagt man, nein, sie brauchen einen offiziellen Schulabschluss, damit sie diese Stelle haben können. Oder sie können auch keine Weiterbildung machen. Überall ist einfach, dass du mal die Grundschule gemacht, das ist die Voraussetzung. Und weil diese Mädchen das nicht machen können, ist ihnen der Weg in die Zukunft von vornherein versperrt. Und sie haben in dem Sinn keine Chance. Und deshalb denken wir, dass es uns auch sehr wichtig ist, ihnen diese Schulausbildung zu ermöglichen. Jetzt haben wir ein spezielles Programm kreiert, wo diese jungen Frauen in die Schule gehen können und unsere Sozialarbeiterinnen oder unsere Leute passen auf ihre Babys auf in dieser Zeit. Und das ist eine sehr wertvolle Sache. Auch Fiorella hat ihre Schule bei uns abgeschlossen. Hier Typisch Geru, die haben da immer bei der letzten Feier ihre Tracht an. Genau. Ja, und inzwischen helfen wir zurzeit Fiorella noch einmal. Das heißt, über unser Programm kann sie noch eine Ausbildung zur Coiffeuse machen. Auch das ist ein super Beruf, weil man ihn praktisch überall ausüben kann. Und so hat sie mehr Möglichkeiten, Geld zu verdienen und sich und ihren Jungen über die Runden zu bringen. Ja, das sind alles sehr gute und wichtige Maßnahmen, aber wir wollen ganzheitlich helfen. Das heißt, es geht nicht nur um die sozialen und gesundheitlichen Aspekte, sondern wir möchten auch geistlich helfen. Und deshalb ist es uns wichtig, dass all diese einzelnen Bereiche wirklich auch von Gottes Wort und von seiner Liebe geprägt sind. Diese Mädchen bekommen auch immer Besuch von unserem Pastor. Sie haben viele Angebote, wo sie auch geistliche Hilfe und Angebote in Anspruch nehmen können. Das ist uns sehr wichtig, dass diese jungen Frauen von Gott hören, der sie lieb hat, der ihnen auch in den ganz schwierigen Umständen von ihrem Leben helfen will. Ja, zum Schluss möchte ich euch noch die Geschichte von Fiorella erzählen. Das ist ja das Mädchen, das ich jetzt immer wieder erwähnt habe, das nach Lima gekommen ist. Und in Lima hatte sie es sehr, sehr schwer. Sie kam an, sie war ja erst 14 Jahre, hatte nur ein paar Kleider bei sich und sonst gar nichts. Sie ging dann, ihr gelang es, ein Zimmer zu mieten, aber sie hatte kein Bett, gar nichts. Sie sagte, sie hat sich mit irgendwelchen Fäden Kartonstückchen zusammengenäht, wie eine Matratze, und hat sich da mit irgendwelchen Kleidern zugedeckt. Und sie wollte arbeiten, aber man hat gesagt, ja, du bist noch minderjährig, kriegst keine Arbeit. Sie wollte eigentlich weiter zur Schule. Man sagte, du kannst nicht zur Schule, weil dazu brauchen wir die Papiere deiner Schule vom Hochland oder die Unterschrift deiner Eltern. Ging also auch nicht. Und sie sah einfach keine Zukunft und es war extrem schwierig. Und irgendwie hat sie sich dann über die Runden gebracht, aber sie hat eine Wahnsinnswut auf ihren Bruder entwickelt. Sie hatte so Heimweh, sie wollte so gern zu ihrer Mutter, aber sie wusste, sie kann nicht, sie darf nicht. Und sie hatte so einen Groll, eine Bitterkeit, eine Wut gegen ihren Bruder, weil sie sagte sich, er ist allein schuld, dass ich jetzt in dieser Misere stecke, dass ich hier so arm bin, dass ich Alkohol trinke, dass ich jetzt ein Baby habe. Er ist an allem schuld. Und das hat sie richtig innerlich zerfressen, diese Wut. Aber über unser Programm hat sie auch immer wieder von Gottes Wort gehört. Und eigentlich wusste sie, in ihrer Kindheit hat sie das Evangelium gehört. Und sie wurde einfach wieder daran erinnert. Und sie hat dann eines Tages beschlossen, doch, ich möchte zu Gott umkehren, ich möchte ganze Sache mit ihm machen. Das war eigentlich zu dem Zeitpunkt, als sie sich dann von ihrem, ist ja nicht eigentlich ein Freund, ihrem Lebensgefährten trennte, als er sie wieder so geschlagen hat. Da hat sie dann die Hilfe des Herrn gesucht und sie hat mir erzählt, wie sie einfach auch geweint hat und gesagt hat, Herr, ich habe so viel schlecht gemacht, ich habe gesündigt, ich bin von dir davongelaufen, bitte vergib mir, nimm mich wieder an und schenk mir einen Neuanfang. Und als sie das gemacht hat, hat sie gemerkt, jetzt ist es gut, jetzt kann ich mit Gott mein Leben weiterführen. Aber sie hat noch etwas gemerkt. Sie wusste, wenn ich jetzt wenn Gott mir vergeben hat, bedeutet das auch, dass ich meinen Mitmenschen vergeben muss. Und sie wusste, ich muss mit meinem Bruder sprechen. Und das ist ihr natürlich extrem schwer gefallen. Aber als sie das nächste Mal ins Hochland gefahren ist sie dann zu ihrem Bruder gegangen und hat gesagt, ich muss mit dir reden. Und sie hat gesagt, du hast mich sehr verletzt, du hast mir großes Unrecht getan. aber ich lebe jetzt mit Jesus und ich will dir vergeben. Und sie hat mir gesagt, als ich das ausgesprochen habe vor ihm, ist mir eine Riesenlast, eine Riesenblockade vom Herzen gefallen. Da fühlte ich, jetzt bin ich richtig frei. Und das Schöne ist, dass der Bruder hat das eingesehen. Er hat seine Schuld eigentlich eingesehen und bekannt und hat sie um Vergebung gebeten, so dass die beiden jetzt wirklich eine gute Beziehung haben können. Da sieht man, sie konnte am Schluss, als sie davon von ihrer Umkehr zu Jesus erzählte, konnte sie auch wirklich lachen und wieder strahlen. Ja, und von dem her ist das wirklich ein Geschenk, das aus diesem verbitterten, abgestumpften, hoffnungslosen Mädchen jetzt eine junge Frau geworden ist, die trotz sehr großen Schwierigkeiten, viele Umstände sind immer noch nicht einfach, aber sie hat jetzt wirklich Hoffnung und sagt, mit Gott kann ich weitergehen, ich weiß, er ist an meiner Nähe. Das Wichtigste ist, dass mein Junge auch von Jesus hört, sie geht treu in den Gottesdienst und von dem her ist es eine wahre Freude, diese Geschichte zu hören und jetzt hier weiter zu erzählen. Hier sieht man sie nochmal mit ihrem Jungen heute, genau, Fiorella mit ihrem Eliel. Ja. So, das ist, was das Kinderwerk macht, das sind unsere Aufgaben. Und wenn wir zu dieser Geschichte, die ich sehr gern erzählt habe, etwas beitragen konnten, sind wir sehr dankbar. Vielen Dank.